Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist ein neuer Tag. Es ist Mittwoch, der 22. Juni 2022. Und ich kann euch was sagen. Ich habe gestern Abend was Spektakuläres gemacht. Ich habe lineares Fernsehen geguckt. Ja, die Älteren werden sich erinnern, das ist dieses Fernsehen, das es früher mal gab, wo man zu der Zeit das guckte, was auch wirklich lief. Ja, und da ich als Anfang 40er zum alten Eisen gehöre, mache ich das immer noch. Ich bin nicht so der Mediathekstyp, der da irgendwie irgendwas nachguckt, wann immer er will. Nein, ich möchte das dann sehen, was dann läuft, wenn auch alle bei Twitter drüber diskutieren. Ja, das ist ja das Geile, dass bei Twitter, diesem mega woken, fortschrittlichen, mega coolen Opinion-Leader-Medium, alle genau dann kommentieren, wenn was live im alten linearen Fernsehen läuft. Also im Thomas Gottschalk, Paola und Kurt Felix Medium. Dann sind die jungen Leute da und sagen, nee, wir wollen mit dem ganzen linearen Quatsch nichts mehr zu tun haben, außer wir kommentieren auf Twitter, dann sind wir ausnahmsweise live dabei. Und ich habe gestern auch mal wieder seit langer Zeit auf Twitter live kommentiert, weil ich habe meine Lieblingssendung geguckt. Meine zweite Lieblingstalkshow nach Markus Lanz, Maischberger. Ja, meine zweite, eigentlich meine erste Lieblingstalkshow nach Maischberger ist Maischberger. Und ich habe gestern Abend geguckt, weil mal wieder zur Abwechslung nicht nur Ukraine das Thema war, sondern mal wieder Corona. Yes, die Älteren werden sich erinnern, das war diese Pandemie, die damals irgendwann war. Und da habe ich geguckt und da saß mal wieder Karl Lauterbach. Ja, mein Lieblingsgesundheitsminister unter allen Gesundheitsministern, die wir haben. Und wir sind ja ein Volk von Gesundheitsministern, aber er ist immer noch der coolste von allen. Und da sehe ich Karl Lauterbach und Sandra Maischberger sagt direkt zu Beginn zu ihm, ja, wie wäre das denn jetzt, wenn wir uns hier gegenüber sitzen und so die neue Variante, wie heißt sie überhaupt? Ich habe vergessen, wie sie heißt. BA5, 6, BA 5B British Airways 5 oder wofür steht BA oder weil was das Grund, ne, auf jeden Fall BA56B,348. Auf jeden Fall ist die neue Variante jetzt ansteckend. Da ist es gefährlich, wenn wir uns so gegenüber sitzen, wollte Sandra Maischberger wissen. Und Karl Lauterbach sagte, es handelt sich also durchaus also um eine gefährliche Begegnung. Und ich dachte schon, oh, er ist gut drauf, er ist gut drauf. Jawohl, er ist wieder mal ironisch drauf, er ist sarkastisch drauf. Und kurz danach, und jetzt kommen wir dazu, dass ich wirklich mal wieder meine Tastatur hervorgekramt habe auf meinem Personalcomputer und etwas ins Twitter hineingeschrieben habe. Anschließend sagte Karl Lauterbach den legendären Satz auf die Frage von Maischberger, ob das denn jetzt alles noch so gravierend sei mit den irgendwie 100 irgendwas Todesfällen im Moment oder nicht, oder ob wir nicht alle die Maske abnehmen sollten und einfach ins Leben hinein surfen sollten. Und dann sagte Karl Lauterbach, die tödlichen Fälle sind immer sehr gravierend. Und da dachte ich, yes! Das ist mein Karl Lauterbach. Die tödlichen Fälle sind immer sehr gravierend. Das kommt ganz kurz nach. Also, das Sterben endet häufig mit dem Tod. Also, herrlich. Ah, das kriegt einfach nur Lauterbach hin. Diese sarkastische Ebene kriegt nur Lauterbach hin. So harmlos und doch so sarkastisch. Und bitte, falls ihr über diesen, wie heißt es, diesen sogenannten, worüber alle reden, Internetanschluss. Genau, falls ihr darüber verfügt, guckt's euch an in dieser Media-Dingsthek da. Guckt's euch nochmal an und bitte guckt euch diese Sekunden an, nachdem Karl Lauterbach den Satz sagt, dass die tödlichen Fälle sind immer sehr gravierend. Guckt euch einfach kurz in Slow-Mo, wie man früher sagte, guckt euch die Reaktion von Lauterbach auf seinen eigenen Satz an. Guckt euch an, wie er in dieses Schweigen hineingrinst, ohne wirklich zu grinsen, weil er es selber so geil findet, dass einfach in dem ganzen Publikum bei Maischberger keine Sau seinen Sarkasmus versteht. Nur ich, ja, ich saß vor dem Fernseher und hab gedacht, danke Karl, du rettest mir die ersten Minuten dieses Podcasts heute. So, und jetzt gucken wir nicht zurück auf die Talkshows von gestern, jetzt gucken wir in die Zukunft. Denn heute ist Mittwoch, der 22. Januar und damit der Tag vor dem Gipfeltreffen der Gipfel. Also, das ist der Gipfel, also im Grunde, ne, wie erkläre ich es euch? Die Frage ist nur, welcher Gipfel ist? Ab morgen finden nämlich innerhalb von 8 Tagen 3 Gipfel statt. 8 durch 3? Na, wie viel ist das? Geht nicht so recht auf. Ist irgendwas mit dem Komma dahinter? Wer in Mathe aufgepasst hat, weiß das. Es ist nämlich, Achtung, EU-Gipfel, es ist G7-Gipfel und es ist Schokogipfel, NATO-Gipfel. Also Schokogipfel ist das, was ich immer hole, weil in meiner badischen Heimat heißt es Schokogipfel für Schokocroissant. Also bitte, liebes Walkistan, jetzt nicht erschreckt aufwecken. Ist keine rassistische Andeutung. Geht nur um Schokolade. Zurück zum Thema. EU-Gipfel, G7-Gipfel, NATO-Gipfel, 3 Gipfel. Und ich frage mich, wie will sich Olaf Scholz eigentlich aufteilen? Will er da überall hin oder nicht? Oder nur zu einem? Mann, ganz schöner Gipfelstress. Also, bei allen Treffen steht natürlich, überraschenderweise, der Ukraine-Krieg und seine Folgen im Mittelpunkt. Und schon heute wird der Bundesgipfel, Gimpel, also der Kanzler, also heute schon wird Olaf Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben, vor allem wohl zum NATO-Gipfel, nein, zum EU-Gipfel, nein, zum G7-Treffen in Elmau am Wochenende. Ja, Schloss Elmau bei München, ganz Bayern ist mal wieder ein Polizeistaat. Gut, das ist Bayern eigentlich das ganze Jahr, aber egal. G7-Treffen in Elmau, da ist Scholz natürlich ganz besonders aufgeregt.
Wir haben einen klaren Kompass. Vor allem aber, wir sind nicht allein unterwegs. International stehen wir enger denn je zusammen mit unseren Partnern und Freunden in der EU, in der NATO und den G7.
Ach, süß, oder? Ich find's irgendwie süß, wenn Olaf Schlumpfi-Scholz versucht, so staatstragend zu werden. Und ich glaube, er merkt selber, dass es nicht so richtig funktioniert. Er findet dann immer so lustige Bilder. Nee, eigentlich sind es gar keine Bilder, es sind so komische Fremdworte, die ich gar nicht kenne. Die findet er immer, um die Welt zu erklären.
Wir bewegen uns in unkartiertem Gelände.
Jawohl, das ist mein Bundeskanzler. Wir bewegen uns in unkartiertem Gelände. Ich musste das erstmal nachschlagen. Haltet mich für einen Deppen, aber ich kannte die Quadratur des Kreises. Die meinte er wohl unquadriert, quadratiert, also durch 4 nicht teilbar oder was, also... Wow, unkartiert, also ein Gelände, in dem es noch keine Karten gibt, noch keinen Falk-Stadtplan von Schloss Elmau gefunden? Olaf, was ist da los? Und was braucht es in unkartiertem Gelände? Na, wer weiß es? Richtig, Lars Klingbeil, der SPD-Chef, weiß es.
Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem.
Genau. Und da sage ich mal, endlich sag's mal einer. Jetzt reicht's auch mal mit der verdammten Zurückhaltung. 80 Jahre danach ist auch mal genug mit Zurückhaltung. Jawohl, wir haben einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen. Jetzt Schluss damit. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Das war die Ausgabe für MDR Sachsen von Wach und Wichtig. Kurz in die Berliner Ausgabe reingerutscht. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ja, wir sind jetzt wieder wer. Wir sind wieder der Führer. Nein, wir sind eine Führungs-, also wir müssen jetzt wieder Führungsqualitäten zeigen. Also auf jeden Fall an die Waffen, Freunde.
Wach und Wichtig. Die Tagesvorschau.
Und wo wir schon bei den Waffen sind, vor Olaf Scholz wird heute im Bundestag Christine Lambrecht sprechen. Ihr erinnert euch, das ist die Verteidigungsministerin, die immer noch nicht die richtigen Waffen gefunden hat, die man braucht, um als Verteidigungsministerin erfolgreich zu sein. Sie muss im Bundestag Rede und Antwort stehen, und zwar der Opposition. Und dass die fragen kann, das hat Unionsfraktionschef und CDU-Parteichef Friedrich Merz Anfang Juni schon bei der Generaldebatte im Bundestag gezeigt.
Welche Waffen liefert die Bundesrepublik Deutschland wirklich an die Ukraine? Welche Waffen wollen Sie liefern? Was ist Ihre präzise Antwort auf diese Frage?
Jawohl, was ist die präzise Antwort auf all die präzisen Waffen, die Sie unpräzise nicht liefern. Das müsste es gewesen sein, was er sagen wollte. Lambrecht aber, muss man sagen, bleibt da relativ gelassen und konstatiert schlicht:
An der Frage des Militärischen wird sich diese Zeitenwende womöglich entscheiden.
Ja, das könnte natürlich sein. Das könnte sein. Schließlich bestand doch die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende genau darin, 100 Milliarden für die Bundeswehr locker zu machen. Das heißt, vielleicht könnte es sein, dass sich jetzt an den Waffen denn auch die Zeitenwende bemessen lässt. Also wenn sich mal wirklich das Wort des Politikers an dem bemessen lässt, was die Wirklichkeit am Ende ausmacht. Das wäre echt was Neues. Welch eine großartige Weisheit die Verteidigungsministerin hier unbewusst formuliert hat. Groß, wirklich groß.
An Tagen wie diesen.
Tja, noch Unendlichkeit und ewig Zeit, das haben die Tosen um Frontmann Campino alias Andreas Frege wirklich lange gedacht.
Ich bin noch keine 60 und ich bin auch nicht nah dran.
Doch, pass auf Campino, bist du nicht nur da dran, sondern mittendrin. Heute wird der tote Hosensänger Campino nämlich 60 Jahre alt. Ja, wirklich 60!
Ich bin auch keine 70 und ich bin auch nicht nah dran. Und erst dann werde ich erzählen, was früher einmal war.
Die Zahl des Morgens.
Und die Zahl des Morgens ist natürlich heute die 60, Campino zu enden. Nee, das wäre zu viel der Ehre. Es ist die 10, um genau zu sein. 10 wegen 10 Milliarden, denn so viel hat die deutsche Luftfahrtindustrie durch die vergangenen Krisenjahre an Verlust gemacht. Heute beginnt in Brandenburg erstmals seit 2018 die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA. Und der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie, Volker Thum, gibt sich, so wie sich's gehört in dieser Branche, verhalten optimistisch. Trotz Verlusten.
Es hat sich dramatisch durchgeschlagen. Wir hatten vor der Krise noch einen Umsatz von 42 Milliarden. Wir sind jetzt auf 32 Milliarden runter. Diese Reduzierung kommt fast ausschließlich aus dem Bereich der zivilen Luftfahrt. Das heißt, wir mussten hier anpassen. Ja, große Probleme. Das heißt, die Airlines konnten aufgrund ihrer geringeren Einnahmen wegen fehlender Liquidität natürlich nicht die Flugzeuge abnehmen wie geplant. Aber die Auftragsbücher sind geblieben und das ist das Wichtigste. Die Perspektiven sind weiter gut.
Na bitte, dann wissen wir auch das. Danke dafür.
Wach und wichtig. Das Interview.
In Potsdam beginnt heute eine zweitägige Konferenz, bei deren Namen viele von uns, ich auch, irgendwie immer noch an Hollywood-Thriller und Science-Fiction denken. Nämlich die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Aber schon, wenn man sich die Gästeliste anguckt, wird klar, hier geht's nicht um großes Kino, sondern um ganz reale, höchst kriminelle und für uns alle extrem gefährliche digitale Angriffe. Deshalb ist etwa der Vizepräsident des Bundesverfassungsschutzes, Sinan Selen, dabei oder Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts oder auch Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Liste geht noch weiter. Arne Schönbohm kommt, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und sogar ein Generalmajor der Bundeswehr. Nämlich Jürgen Setzer, der stellvertretende Inspekteur Cyber- und Informationsraum. Eine Art Heimspiel ist das Ganze für Dr. Tim Stuchtei, den Direktor des Brandenburgischen Instituts für Gesellschaft und Sicherheit. Und mit dem spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Um uns zu Beginn so eine Art Grundlage zu schaffen, Herr Stuchtei, was fällt in aller Kürze unter das Schlagwort nationale Cybersicherheit?
Na, da geht es natürlich um die Cybersicherheit in Deutschland, sowohl in dem Aspekt der physischen Cybersicherheit, also dass unsere Netze sicher sind, dass keine unbefugten Dritte in unsere Computer oder an unsere Daten reinkommen. Aber es geht auch um sogenannte PsyOps, also die psychologischen Fragen, Fake News, Desinformation mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten und politisch bestimmte Ziele zu erreichen.
Ich habe in unserem Nachrichtenticker vor dem Interview mal den Begriff Hacker in die Suchmaske eingegeben und schon tickerte es los. Nur aus den letzten 3-4 Tagen, ich zitiere, Grüne werden Ziel von Hackerangriff oder weiteres Zitat, Slowakei meldet Hackerangriff auf Verteidigungsministerium oder noch ein Zitat, Hackergruppe Anonymous hat Russland den Cyberkrieg erklärt. Heißt, es passiert immer und überall?
Irgendwas passiert tatsächlich immer, irgendwo zumindest. Aber wir merken ja ganz selten wirkliche Auswirkungen von Cyberattacken auf unser ganz persönliches Leben. Aber richtig ist, je mehr Dinge in unserer Welt digital werden, je mehr wir Sachen mit dem Internet verbinden, desto größer werden auch die Einfallstore und desto profitabler wird es auch, Cyberangriffe durchzuführen. Aber klar, es ist auch so, dass je mehr Angriffe stattfinden, desto mehr schützt sich eine Gesellschaft auch oder zumindest Gesellschaften, die darauf Wert legen oder die das finanziell und von ihren Kapazitäten her können, dann bleibt eben durchaus das Sicherheitsniveau auch das gleiche, wenn genügend in den Schutz von Cybersystemen investiert wird.
Wie muss ich mir das eigentlich genau vorstellen? Also die nerdigen Kids mit dicker Brille im dunklen Zimmer zwischen zwei leeren Pepsi-Cola-Dosen und Pizzapackungen, das ist so ein altes Klischee von früher. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr aufwärmen, oder? Wie muss ich mir Hackergruppen heute vorstellen? Also wie professionell sind die und wie sind die überhaupt drauf?
Also zum einen trinken sie eher Club Mate und nicht Pepsi. Aber natürlich gibt es auch noch diese sogenannten Script-Kiddies, die alleine zu Hause sitzen und versuchen, in irgendwelche Systeme reinzukommen. Aber es gibt eben auch mittlerweile wirklich, ja, wenn Sie so wollen, Business-Hacker, also professionalisierte Gruppen, die unternehmerisch Cybercrime as a Service anbieten und sich mieten lassen für Cyberangriffe, wo Sie dann als Besteller sagen können, was Ihr Ziel ist. Es gibt aber auch die großen Trollfarmen, wo eben Fake News aus Russland oder aus anderen Staaten heraus verbreitet werden über verschiedene Plattformen. Es gibt staatliche Akteure, Spionage oder auch militärische. Aber viel wichtiger noch, es gibt Akteure im staatlichen Auftrag oder doch zumindest mit staatlicher Duldung, die tätig sind, weil in allen Ländern gute Hacker teuer sind und sich der Staat, die sich dann auch nicht immer für eine volle Schicht leisten kann. Und insofern werden die dann auch einfach gemietet.
Ich habe es eben schon gesagt, wer da so alles zu Gast ist bei Ihrer Konferenz ab heute in Potsdam. Und man hört es ja schon an den Namen. Wir haben allein in Deutschland eine zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, dann ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dann unterhält die Bundeswehr eine Abteilung für Cyber- und Informationstechnik. Reden wir von tausenden Spezialisten in sterilen Räumen mit Hochleistungsrechnern und Ventilatoren, die im 24-Stunden-Schichtdienst unsere nationale Cybersicherheit überwachen?
In gewisser Weise schon, nur sitzen die nicht alle am Rechner. Dazu gehört letztlich auch mehr zur Cyberabwehr. Da sind ganz verschiedene Situationen. Es gibt welche, die natürlich in so einer Art Bunker sitzen, aber es gibt auch welche, die eher in so einem Start-up-Environment versuchen, neue Tools für staatliche Kräfte zu entwickeln. In Summe muss man aber sagen, wenn Sie von Tausenden von Spezialisten reden, es sind immer noch zu wenig. Es werden zwar viele neue Stellen geschaffen für die einzelnen Organisationen, die Sie genannt haben, und es gibt im Übrigen auch noch viel, viel mehr. Aber eine neue geschaffene Stelle durch die Politik heißt ja noch nicht, dass da wirklich auch ein Kopf auf dieser Stelle sitzt. Und insofern haben wir alle das Problem, dass es zu wenig Cybersicherheitsexperten in Deutschland gibt und zu immer noch viel zu wenig ausgebildet werden.
Welche Rolle spielen denn Cyberattacken in moderner Kriegsführung überhaupt?
Es gibt zwei Arten von Cyberattacken. Es gibt die Unterstützung mit Hilfe von Cyber und es gibt die originäre Cyberattacke. Zumindest die Unterstützung ist eigentlich auch nichts Neues, dass man versucht, die Kommunikation des Gegners oder auch bestimmte seiner Systeme auszuschalten vor dem physischen Angriff. Es gehört eigentlich heutzutage zum Standard der Kriegsführung mit dazu. Was anderes sind die originären Cyberattacken, die ausschließlich im Cyberraum stattfinden. Darüber lässt sich eben bislang auch noch kein Krieg gewinnen.
Könnte Russland mit Cyberattacken den Krieg verlieren oder sind die Russen in digitaler Technik dann einfach doch zu gut?
Ja, die sind zwar in digitaler Technik gut, aber wenn wir den Krieg in der Ukraine ansehen, dann findet der doch wenig digital statt. So ein T-72-Panzer lässt sich eben durch eine Cyberattacke nicht stoppen, sondern den müssen sie noch ganz kinetisch anhalten und zerstören. Insofern wird man den Krieg nicht ausschließlich mit Cyberattacken gewinnen können. Das heißt aber nicht, dass man nicht Cybertools auch anwendet, was ich vorhin beschrieben habe, und versucht eben die Kommunikation der Russen zu unterdrücken oder da auch mal selbst ein paar Falschmeldungen unterzubringen.
Sie selber moderieren heute auf der Konferenz eine Diskussionsrunde. Da geht es um Cybersicherheit in der Fabrik der Zukunft. Welche Rolle spielt Cybersicherheit denn für die Wirtschaft?
Ja, Cybersicherheit spielt schon eine ganze Weile eine große Rolle für die Wirtschaft. Wir alle kennen die Skandale, die passiert sind, wenn Unternehmen unsere Daten, die Daten ihrer Kunden verlieren, Kreditkartendaten verlieren. Das sind die Cyberattacken, die wir schon seit langer Zeit kennen. Aber Mittlerweile werden ja auch die Produktionsprozesse im produzierenden Gewerbe immer stärker digitalisiert. Maschinen werden immer stärker miteinander vernetzt. Dass da die Kontrolle über die Produktionsprozesse bestehen bleibt, die gehärtet sind, dass eben nicht ein Konkurrent oder ein anderer Staat plötzlich die Produktion unterbrechen kann oder fast noch schlimmer so stören kann, dass die Produkte nachher nicht das tun, was der Hersteller eigentlich versprochen hat. Das spielt für die Wirtschaft eine immer größer werdende Rolle. Letztlich, je mehr sie den Produktionsprozess digitalisieren, desto wichtiger wird die Cybersicherheit für die Wirtschaft.
Ein weiteres Panel heute heißt, welche digitalen Infrastrukturen müssen in deutscher Hoheit sein? Da frage ich mich natürlich automatisch als knallharter investigativer Journalist, ja, welche denn?
Was heißt denn eigentlich in deutscher Hoheit sein? Ich bin selber ja Ökonom. Das kann nicht bedeuten, dass diese Netze vom Staat selbst betrieben werden, sondern die Betreiber von Kommunikationsnetzen, aber auch Stromnetzen, Gas, Wasser, die werden reguliert und die müssen so reguliert werden, dass Sicherheitsaspekte eben auch eine Rolle spielen und Sicherheit nicht nur als Kostenfaktor wahrgenommen wird, der dann gerne auch mal wegrationalisiert wird, weil man letztlich als gewinnmaximierendes Unternehmen, und das muss man denen auch gar nicht vorwerfen, sagt, also solange das Netz funktioniert, ist gut und wenn es dann nicht funktioniert, ziehe ich meine AGBs und dann ist es eben der Kriegs- oder Terrorfall. Dann kann ich eben auch nichts dafür. Wir haben gerade gesehen, bei der Energieversorgung, bei der Gasversorgung, bei den Gasspeichern, wie schwierig das für unsere Volkswirtschaft werden kann, wenn wir eben die Hoheit oder die Kontrolle über wichtige Teile unserer Infrastruktur verloren haben oder aus den Händen geben.
Ich habe es eben schon erwähnt, die Hackergruppe Anonymous geht mit Cyberangriffen gegen Russland vor. Gibt's also gute und böse Hacker?
Ja, das ist ja zunächst mal eine ethische Frage. Und klar ist derjenige, der für die Freiheit kämpft, zumindest aus meiner Sicht der Gute und hat eine höhere Berechtigung. Aber es ist eben auch eine rechtliche Frage und es ist schon schwierig, wenn sozusagen jeder sich hier zum Kämpfer erklärt und einfach einen anderen Staat angreift, sei es eben auch in Anführungsstrichen nur über digitale Netze. Insbesondere deshalb, weil man ja nie ganz sicher sein kann, welche Kollateralschäden man damit auslöst. Also wenn ich zwar eigentlich das Ziel habe, in unserem Falle jetzt ein russisches System anzugreifen, das aber über eine Art und Weise mache, die letztlich dann auch Auswirkungen auf Dritte hat, die vielleicht gar nicht in Russland sind, die man gar nicht treffen will oder wo es dann auch vielleicht ethisch schwierig ist, dass man sie getroffen hat. Und insofern kann ich nur sagen, wer da gerne tätig werden möchte, sollte sich lieber überlegen, in die Reserve des Kommandos für Cyber- und Informationsraum bei der Bundeswehr zu gehen. Da kann man das dann alles machen.
Vielen Dank, Dr. Tim Stuchtheim, Direktor des Brandenburgischen Instituts für Gesellschaft und Sicherheit zur heute beginnenden Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit und den Umgang mit Cyberattacken und Hackerangriffen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Campino, Sänger. Meine Priorität ist ein Ende der Gewalt und eine Welt, in der man sich trotz verschiedener Ansichten mit Respekt behandelt.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute am Mittwochmorgen. Morgen bin ich wieder da, Donnerstag. Überraschenderweise wieder wach und wichtig. Bis dahin schreibt mir doch mal wieder. Schröder Live heiße ich auf Instagram und ich freue mich wie ein kleines Kind über eure Nachrichten. In diesem Sinne, bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.